Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Ich spreche mit dem Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Hallo, Herr Bonelli.
Und ich begrüße den Philosophen Markus Fahlefeld. Grüß Sie Gott.
Herr Bonelli, wir waren in der letzten Folge, in der letzten Sitzung stehen geblieben bei dem, was Sie dann Bitternis genannt hatten. Ich habe das im Vorfeld so formuliert, dass meine Frau eben ganz oft von meinen Gedanken, dem, was ich an politischer Wahrheit erlebe und wo ich mich vielleicht auch drüber aufrege und echauffiere, dann als ästhetisch hässlich wahrnimmt und sagt, bitte hör auf damit, das halte ich gar nicht aus. Und dann waren wir sozusagen von der Ästhetik auf die Bitternis gekommen und ich habe festgestellt, dass ich ganz oft, gerade wenn es auch um politische Sachen geht, eine bestimmte Art der Verbitterung nicht ganz ausschalten kann. Das ist auch immer etwas, das ist mir unangenehm, weil ich natürlich versuche, ein positiver, entspannter Mensch zu sein, aber all das geht dann flöten, wenn ich mich so aufrege. Und ich würde gerne über diesen Begriff der Bitternis sprechen mit Ihnen, weil zum einen geht er mir nahe, und zum anderen, glaube ich, ist er aber auch ein Phänomen der momentanen Debatte, wo es, glaube ich, sehr vielen Menschen auch darum geht, wie gehen sie mit ihrer Bitternis um? Was sagen Sie, ich spreche Sie jetzt ganz deutlich an, als Psychiater zu dem Phänomen der Bitternis?
Also wir in der Psychiatrie kennen wir den Ausdruck der Verbitterung. Das ist jetzt nicht ganz Bitternis, aber das ist schon sehr, sehr nah dran.
Genau.
Und ganz konkret ist das die posttraumatische Verbitterungsstörung, die Michael Linden aus Berlin beschrieben hat. Kann ich schon sagen, guter Freund von mir, den ich sehr schätze, der eben beobachtet hat, dass manche Menschen über Life-Events, also über Lebensereignisse traumatischer Natur, eben schlecht hinwegkommen, nicht? Also es ist ja ein Faktum, dass wir alle Unrecht erleiden, ja, das ist jetzt noch nichts Besonderes, aber dass dieses Unrecht erleiden schwer ausgehalten wird. Das können Kleinigkeiten sein, kann eine Kündigung sein zum Beispiel oder eine Scheidung oder dass der Partner einen betrogen hat oder es können auch schlimmere Sachen sein. Aber es ist nicht dasselbe wie eine posttraumatische Belastungsstörung, das grenzt man davon ab. Aber die Verbitterung ist im Grunde, ich sage das jetzt nicht überspitzt, sondern in meiner eigenen Denkweise, die Unfähigkeit zu verzeihen. Die Unfähigkeit, würde ich auch sagen, mal eine 5 gerade sein lassen. Das ist ja ein Ausdruck, ich liebe den, den haben wir in Österreich eigentlich nicht. Das finde ich sehr schön bei den Deutschen, dass sie diesen Ausdruck haben. Das hat sehr viel Weisheit, diese Fähigkeit, auch einmal etwas Falsches so stehen zu lassen, nicht? Eine 5 ist einfach nicht gerade. Und man könnte jederzeit sagen, nein, Moment, aber die 5 ist ja eine ungerade Zahl, aber man kann es auch einmal so stehen lassen. Und diese Fähigkeit hat der Verbitterte nicht. Der Verbitterte hat so eine kleine Attitüde des Rechthabers, dass er sozusagen immer das letzte Wort haben muss und dass er sich nicht vorstellen kann, dass er auch Fehler macht. Also die Unfähigkeit zu verzeihen hat auch viel damit zu tun, dass man der Meinung ist, dass man nie etwas falsch macht oder dass man das nie hätte getan. Also bei meinem Patienten höre ich sehr häufig, sowas wäre mir nicht im Traum eingefallen, sowas zu machen. Also das ist die klinische Verbitterung. Herr Wallefeld, damit meine ich jetzt natürlich nicht Sie. Sie liegen ja nicht auf meiner Couch, eher die Gesellschaft liegt bei uns auf der Couch. Aber ich glaube schon, dass weite Kreise der deutschsprachigen, ja, damit wir da jetzt alle drei deutschsprachigen Länder drinnen haben, dass da die Verbitterung schon sehr stark ist. Also, dass man sich als Opfer vorkommt von irgendwelchen Bösewichten, die halt so sind, wie man nie sein würde. Und da, wenn ich da nach links schaue oder nach rechts, sehe ich auf beiden Seiten so dieses Narrativ zu sagen, alles ist so schlimm und die anderen sind schuld. Das ist so ein bisschen Verbitterung. Der Verbitterte ist auch derjenige, der sich machtlos fühlt, nicht? Der sagt, ich kann das nicht ändern. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe in das klinische Beispiel, nicht? Wenn man der Meinung ist, alle meine Chefs waren Narzissten, nicht? Das habe ich manchmal, dass Patienten kommen und sagen, mein Chef ist Narzisst. Und der davor war auch Narzisst und der davor war auch Narzisst. Eigentlich waren alle Narzissten und mein Mann ist auch Narzisst und meine Kinder sind auch Narzissten und mein Vater war schon Narzisst und alle sind halt einfach Narzissten. Natürlich fühlt man sich dann als Opfer und das ist ja auch schrecklich, wenn man wirklich von Narzissten umgeben ist. Nur manchmal stimmt halt diese Diagnose einfach nicht, sondern ist halt auch nur eine Art von Selbstentschuldigung. Das waren so ein paar Gedanken dazu, die sind aber jetzt nicht politisch gemeint, sondern eigentlich mehr so auf der individualpsychologischen Ebene.
Ja, auch wenn die Gesellschaft bei uns auf der Couch liegt, es ist ein individualpsychologisches Phänomen. Ich kann das von mir sagen, ich sage das auch mit aller Offenheit und auch versuche Ehrlichkeit da walten zu lassen. Ich spüre, dass ich manchmal verbittert bin. Und ich habe glücklicherweise eine Frau, die mich dann darauf hinweist, wenn ich es öffentlich oder wenn ich es offen artikuliere oder mit ihr, wie gesagt, oftmals politisch rede. Und ich weiß genau, dass ich versuche, in meinen seelischen Verhältnissen mit meinen Mitmenschen eben Verbitterung, Bitternis nicht einziehen zu lassen. Daran arbeite ich. Im politischen Betrieb, also in dem, was man so gesellschaftlichen Diskurs oder Kommunikation nennt, spüre ich selbst oftmals eine Verbitterung in mir. Und ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so. Und da hat sich ja jetzt im politischen Diskurs der Begriff Hass und Hetze eingebürgert. Und wenn ich darauf schaue, was als Hass und Hetze gilt, spüre ich oder stelle ich fest, sind es Aussagen, die dort verfolgt werden sollen juristisch, die in Wahrheit Verbitterungsaussagen sind, also eine Bitternis, die dann sich in einer bestimmten Art der vielleicht auch Massivität äußert. Das Wenigste ist wirklich Hass und Hetze, sondern eben Bitternis. Also das heißt, auch unsere gesellschaftlichen Diskurse sind inzwischen davon geprägt, dass diejenigen, die Macht haben, diese Verbitterung ja nicht ernst nehmen oder zumindest auch wahrnehmen wollen als vielleicht eine Reaktion auf das, was sie machen, sondern eben es dann abschieben in einen Bereich, der zwar juristisch völlig ungenau ist, nämlich mit Hass und Hetze beschrieben wird, jetzt justiziabel sein soll, aber eigentlich ein recht normales Gefühl. Ich greife jetzt einen Begriff auf, den Sie gerade benutzt haben, Herr Bonelli, der Ohnmacht. Und ich glaube, gesellschaftlich haben wir die letzten Jahre Menschen, die vielleicht versuchen, konservativ zu sein oder vernünftig zu sein oder christlich zu sein oder irgendwas zu bewahren, was es eben wert ist, bewahrt zu werden, die haben mit der Zeit eine Ohnmacht erlebt, weil eben die Verhältnisse über sie hinweggerauscht sind und Menschen an Macht und Schalthebeln sitzen, die sehr viel zerstören wollen, was diese Menschen, und ich halte es immer noch für die Mehrzahl der Menschen, bewahren wollen. Und diese Ohnmacht äußert sich in einer Verbitterung. Und ich erlebe sehr viel im Diskurs als verbittert, eben auch auf meiner Seite, sag mal auf meiner politischen Seite. Ich glaube, dass sehr viel, das sage ich auch, auf der Gegenseite, also bei dem, was ich jetzt mal links nennen würde, verbittert ist. Gerade wenn ich mir das öffentlich-rechtliche Fernsehen anschaue, die großen Medien, da kann ich viele Aussagen wirklich nur einordnen, wenn ich auch eine Verbitterung wahrnehme oder unterstelle. Gleichzeitig tun sie so, als würde das eben keine Verbitterung sein, als wäre das eben kein Hass und Hetze, als wäre das eben das Beste und Schönste der Welt. Aber das ist sozusagen die gesellschaftliche Seite der Verbitterung. Ich frage mal ganz persönlich, was kann ich machen, wenn ich mit meiner Frau spreche? Ich hatte ja gerade diesen Fall beschrieben und sie sagen, Markus, es geht mir jetzt zu weit, das ist zu viel, das ist zu massiv. Das schreckt mich ab. Und ich spüre, ah ja, das ist meine Bitternis, die sich da äußert. Bin ich jetzt mal in Ihren Worten posttraumatisch gestört? Ich unterstelle natürlich, nein, das bin ich nicht, hoffe ich zumindest. Was kann ich in dem Moment dagegen tun?
Also Ihre Frage nehme ich sehr wohl wahr und ich beantworte sie gerne auch gleich, aber ich wollte nur noch diese Verbindung schaffen, weil die ist in der Psychologie sehr richtig, nämlich dass die Verbitterung prinzipiell mit Hass zu tun haben kann. ja, mit Hass und Rache vor allem. Also viele verbitterte Menschen haben Rachegefühle. Mhm. Also der Chef, der sie gekündigt hat, dass der dann selber gekündigt wird, als Rachefantasie, nicht? Und dann lächeln sie, wenn sie sich vorstellen, wie der dann, keine Ahnung, unter der Brücke sitzt oder sie vielleicht anbettelt oder um Hilfe bittet, whatever, nicht? Also diese Rachefantasien sind schon da und dass sich die dann gesellschaftlich auch manchmal in eine Formulierung ausdrücken, ist tatsächlich so. Wobei ja heutzutage, also mit dem Wort Hass und Hesse wird ja Schindluder getrieben, nicht? Also ich habe ja auch schon gelesen, dass es Hass und Hetze ist, wenn man sagt, eine Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind, das ist auch schon Hass und Hetze.
Natürlich.
Also ja, ja. Wenn das schon Hass und Hetze ist, dann ist Hass und Hetze ja nur eine Beschreibung einer anderen Meinung, die halt unerwünscht ist, nicht? Weil keine Ahnung, wenn man sagt, Christen neigen zum Fundamentalismus, dann wäre das wahrscheinlich nicht Hass und Hetze, sondern das wäre wahrscheinlich ein Faktum. Ne? Wenn man das, also sage ich jetzt einmal ein bisschen pointiert formuliert, nicht? Also ich glaube, dass gerade von linker Seite dieses Wort Hass und Hetze sehr einseitig für die eigene Ideologie verwendet wird, weil Hass und Hetze wird ja von vielen Menschen gleichgesetzt mit rechten oder konservativen Gedankengut. Meine Warnung ist eine ganz andere, nämlich dass Hass und Hetze sehr häufig von Linken und Linksextremisten ausgeht. Ich betreue ja als Psychiater eigentlich das gesamte politische Spektrum von links bis zu rechts und kann eigentlich ganz gut bemerken, worunter die leiden. Und die Verfolgung der Rechten ist in der Zwischenzeit besonders in Deutschland exzessiv geworden, gerade also von Seiten der Antifa. Also wenn jemand bekannt ist als konservativ oder gar rechts und irgendwas gesagt hat, was der Antifa nicht recht ist, dann wird der schon einmal geoutet auf der Uni und sein Bild wird überall aufgeschlagen, Fenster werden eingeschlagen. Also das sind Dinge, also das erlebe ich in meiner Praxis, also dass mir das die Leute erzählen, glaubwürdig erzählen und das ja teilweise dann auch, kann man das medial nachlesen, dass das jetzt keine Fantasie ist. Aber die sind natürlich auch verbittert, nicht? Der antifaschistische Schutzwall ist gefallen und auch sonst ist der antifaschistische Kampf sehr angeblich sehr unerfolgreich, weil überall angeblich Faschisten herumlaufen. Also es gibt auch genug Grund sozusagen für diese Seite verbittert zu sein. Aber jetzt zurück zu Ihnen. Also ich hatte mal einen Lehrer, der schon lang verstorben ist. Der war, ich glaube, fast 50 Jahre älter als ich oder zumindest 45. Ein alter Psychiater und der hat mir immer gesagt, Raphael, gütig denken. Und also so als Ratschlag oder eigentlich als großes Vermächtnis an mich, würde ich sagen. Weil ich glaube, er hat früh gesehen, dass ich das Zeug habe, um die Dinge scharf zu analysieren. Und das wollte er mir, glaube ich, noch mitgeben, dass ich durchaus recht habe mit der Analyse. Aber dass es ganz wichtig ist, gütig zu denken. Und das hilft mir zuerst einmal in meiner Arbeit mit dem Patienten sehr, weil ich kann wirklich sagen, dass ich keinen meiner Patienten verurteile, sondern dass ich jeden einmal so nehmen kann, wie er ist und ihm respektvoll entgegentrete, auch wenn er halt ideologisch ganz woanders steht als ich. Was leicht vorkommen kann, weil ich ja ein ziemlich seltenes Geschöpf bin, weltanschaulich als konservativer Katholik. Und da lernt man die Toleranz schon aus dem FF sozusagen. Aber jetzt zurück zur Verbitterung. Ich glaube, dieses gütige Denken oder diese Güte, mit dem man anderen Menschen entgegengeht, gepaart vielleicht sogar mit einem Optimismus oder mit einer Hoffnung, dass es besser wird, nicht? Das hilft einem schon sehr. Was auch sehr helfen kann, ist, wenn man den Menschen nicht Bosheit unterstellt, sondern wenn man sagt, okay, vielleicht konnte der noch nicht anders, nicht? Das ist jetzt natürlich im personalen Bereich leichter als im politischen Bereich. Aber noch einmal, ich bin ja jetzt in erster Linie kein Psychiater für politische Missstände, sondern für Menschen, ja. Und da hilft es dann schon zu sagen, der meint's nicht so, nicht? Also bei gewissen Schwachköpfen in der deutschen Politik ist es natürlich umso schwerer zu erkennen, ob das jetzt irgendwie nur Unfähigkeit ist, sicherlich auch, aber ob da nicht auch Bosheit ist. Aber was ich sagen will, ist, verzeihen kann man eine Unachtsamkeit oder eine Unwissenheit leichter als die echte Bosheit. Ne? Und das kann schon helfen. Also wenn man jetzt sagt, da gibt es eine Machtansammlung von Menschen, die wollen aus bösartigen Gründen Deutschland kaputt machen, dann ist das schwerer, damit umzugehen und zu verzeihen, als wenn man sagt, da gibt es halt Leute, die, sagen wir mal, ganz falsche Konzepte haben und deswegen zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Ich meine, am Ende meint man dasselbe, aber man denkt es ganz anders und ich glaube, man verbittert weniger. Und wenn ich bin jetzt nicht der Pressesprecher Ihrer Frau, aber ich denke, es wäre ihr Anliegen, so verstehe ich das, dass sie nicht meint, sie mögen jetzt eine ganz andere Analyse der Dinge machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, weil sie ohnehin ihrer Meinung ist, sondern dass sie nicht vorsichtiger formulieren, sondern liebevoller denken. Und wenn sie liebevoller denken, dann formulieren sie natürlich auch ganz anders. Ne? Dann sagt man halt nicht die Idioten von X oder Y, sondern die armen Leute von X oder Y, was aber schon von der Energie her und von der Haltung her einen großen Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt mal weiterhilft.
Also, ja, unbedingt.
Da ich sie nicht unbedingt auf die Couch legen will, schweige ich jetzt wieder und frage mal, ob das so in die richtige Richtung geht.
Ja, also das ist genau der Punkt. Und an dem haben wir eigentlich auch schon in der letzten Folge, wo es ums Denken ging, gerungen, sage ich jetzt mal. Es gibt ja dieses Hanlons Rasiermesser, schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist. Ich weiß nicht, ob Sie den Satz kennen.
Das der gefällt schön. Mir sehr, toll.
Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist. Das ist eine große Aufgabe in der politischen Analyse für mich, sage ich ganz ehrlich. Einfach den Menschen auch zu unterstellen, dass sie in Sachzwängen sind, dass sie vielleicht das Gute wollen, aber die Kräfte um sie herum eben es nicht zulassen, dass sie damit an die Öffentlichkeit gehen und so weiter.
Mhm.
Ja, aber Sie haben gerade einen schönen Begriff des gütigen Denkens geprägt. Und das ist der entscheidende Punkt, weil Sie hatten auch gerade, als Sie ausgeführt haben, gesagt, der Raphael, das hat sozusagen Ihr Mentor Ihnen gesagt, der Raphael kann scharf denken, aber das gütige Denken, das liebevolle Denken, das ist das Entscheidende. Weil ich glaube wirklich, dass im Denken immer eine Schärfe drin liegt, weil eben das Denken vom Unterscheiden lebt. Und damit ist die scharfe Unterscheidung das Instrument des Denkens. Jetzt kommt die Frage, und die beschäftigt mich, das ist jetzt nicht nur aus unserem Gespräch, sondern die beschäftigt mich wirklich ein Leben lang, eben weil ich ja das Denken schon auch zu meiner Aufgabe gemacht habe. Wie kriege ich in dieses Denken Güte hinein? Weil ich glaube, das ist eine Kraft, die gar nicht aus dem Denken kommt, sondern wirklich, ja, jetzt würde ich sagen, eine Haltungsfrage ist, eine Selbstaufgabe im Sinne von einer Aufgabe für einen selbst, eine seelische Disziplin, eine seelische Weite, sich da zu erarbeiten. Also das sind auf einmal Phänomene, die das Denken schöner machen, obwohl die Grundlage gar nicht aus dem Denken kommt. Ich sage das deswegen, weil ich das ein ungeheures Phänomen finde, also wirklich auch faszinierend auf das Denken übertragen, dass das, was das Denken schön macht, gar nicht aus dem Denken kommt, sondern aus etwas ganz anderem.
Also ich werde ganz nervös und fipsig, weil Sie da genau in den Kern meines Menschenbildes hineingreifen oder zeigen. Aber machen Sie fertig. Sitze auf Nadeln.
Ich war eigentlich fertig. Was ich damit meine ist, dass das Denken eine ungeheure Kraft ist. Aber wenn eben nicht, jetzt würde man pathetisch sagen, das Herz dazu kommt oder was auch immer. Aber das Denken allein ist scharf. Wo kommt die Güte her? Wie kommt man zu der Güte als Mensch? Das ist sozusagen so die Lebensaufgabe. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben ja auch ein bisschen auch über unsere Biografien geredet. Nach meinem Philosophiestudium, ich wusste es wirklich und ich habe es dann auch versucht. Es ist mir nicht gelungen, weil ich ein Mensch bin, der durchaus menschenscheu sein kann und das auch pflegt. Aber meine Aufgabe nach dem Studium war, ich möchte die Menschen lieben. Ich möchte sie nicht verachten. Und zwar möchte ich sie nicht verachten, weil sie vielleicht döver sind oder nicht so denken können oder sich anders ausdrücken oder irgendwas. Meine Aufgabe ist es, die Menschen zu lieben. Und das meine ich jetzt nicht so kitschig, wie es klingt, sondern einfach einen positiven Grundzugang zu haben. Eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, ist das neben dem Denken meine zweite Hauptaufgabe als Mensch. So, jetzt bin ich fertig.
Ich finde das so schön, wie Sie das jetzt herausgearbeitet haben, dass das Denken auf einem Fundament fußt, das nicht wieder Denken ist, sondern das eine Haltung ist. Thomas von Aquin würde eben Habitus sagen, eben Haltung. Das ist die deutsche Übersetzung für Habitus. Und ein Habitus, eine Haltung, kann entweder eine Tugend sein oder ein Laster. Ne? Das sind eben die zwei Richtungen eines Habitus. Und der Habitus der Güte ist eben eine Haltung, die sozusagen das Herz hat, bevor der Kopf beginnt zu denken. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass Kopf und Herz sehr eng zusammengehören, nicht? Also Sie kennen ja mein Modell, Emotionen ist der Bauch, der Kopf ist das Denken und das Herz ist die Entscheidungsmitte. Und das Denken hat sehr viel mit Entscheidungen zu tun. Dieser gütige Blick auf die Menschen und damit auch auf die Welt, vielleicht sogar gepaart mit diesem hoffnungsfrohen, optimistischen. Das macht eine ganz andere Dimension des Denkens möglich, nämlich eben dieses gütige Denken. Nämlich gütig ist Herz und Denken ist Kopf und gütiges Denken ist eben ein Herzdenken, wenn man so will. Ich würde gerne noch ein anderes Beispiel beschreiben, das ich beobachtet habe, nämlich in der Corona-Zeit waren ja sehr viele, wie soll ich sagen, kognitiv eher gleichgeschalten, ja, oder sagen wir mal eng verbunden mit den Mainstream-Medien. Und dann gab es eben diese kritischen Denker, so diese Kolonie der Propheten, kann ich mal sagen, die übrigens aus allen politischen Lagern stammten und keinesfalls nur rechtsradikal waren, wie es dann gerne geframed wurde. Da hatte ich natürlich einige Freunde und Bekannte. Unter diesen gab es sehr, sehr viele, die verbittert sind im Laufe der Jahre, weil sie nicht gehört wurden, weil sich nichts geändert hat, weil die Dinge immer schlimmer geworden sind und kaum war Corona vorbei, kam das Klima und so weiter. Und dann gab es eine kleinere Gruppe von denen, die haben immer gelächelt und die waren immer optimistisch. Und das waren eigentlich die, die gläubig waren, ja. Und hier haben wir jetzt Glaube, Hoffnung, Liebe als so für mich einen Dreiklang, der zusammengehört. Ich glaube, Hoffnung, nicht also die Hoffnung, dass es besser wird und die Liebe, die Sie heute schon erwähnt haben oder das gütige Denken, die zusammengehören. Und das war für mich sehr augenscheinlich. Und ich glaube, das ist die große Kunst, dass man eben scharf denken kann und trotzdem die Weisheit des Herzens besitzt, es richtig einzuordnen. Also in meinem Buch Weisheit des Herzens geht es eben genau darum, dass derjenige, der optimistisch und positiv ist, nicht unbedingt vor der Wirklichkeit die Augen verschließen muss. Ja, das macht ja meistens der Ideologe. Aber der gütige Denker, der versteht schon, wohin die Reise geht und der nimmt auch wahr, was alles falsch läuft, aber er interpretiert es halt nicht so fürchterlich. Ja. Gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel, um das zu veranschaulichen. Wenn Patienten zu mir kommen und sagen sie, es ist schrecklich, mein Leben ist fürchterlich, meine Frau ist fürchterlich, die Gesellschaft ist schrecklich und mein Job mag ich nicht und meine Kinder sind undankbar und so weiter, ne? Erzählt mir das alles und ich nehme dann, also bei diesem fiktiven Fall jetzt, sage ich mal, okay, der hat eine schwere Depression, ich gebe dem Antidepressiva. Und nach 2 Wochen kommt er wieder und sagt, es ist komisch, mir geht's viel besser. Und dann sage ich, naja, aber was ist jetzt mit der Ehe und mit der Gesellschaft und mit ihren undankbaren Kindern? Und dann sagt er, es stimmt alles, aber es ist nicht so schlimm. Und das beeindruckt mich jedes Mal, dass es irgendwie schon stimmt, aber doch nicht so dramatisch ist, und das würde ich gerne ins Gästebuch der Verbitterten schreiben. Es stimmt alles, aber es ist nicht so schlimm. Das ist das, was ich versuche, dem Verbitterten zu sagen. Zu mir kommen ja meistens Verbitterte eher aus dem konservativen Spektrum, nicht die radikalen Linken und auch nicht die radikalen Rechten. Und der Satz stimmt immer. Also, nämlich, ich muss ihm natürlich auch gütig sagen, stimmt alles, aber es ist nicht so schlimm. Ich sage das jetzt auch nicht wortwörtlich. Also ich beginne es nicht zu diskutieren und sagen, nein, es ist doch alles toll und schauen Sie mal, wie das jetzt alles aufwärts geht. Also auf die Ebene will ich mich gar nicht stellen, außerdem ist da auch nicht viel zu sagen. Aber der Satz, es stimmt alles, aber es ist nicht so schlimm, das, glaube ich, ist der Satz, der dem Verbitterten oft weiterhelfen kann, gerade im gesellschaftlichen Kontext. Weil im persönlichen Kontext geht es natürlich auch um Empathietraining und um Verständnis für zum Beispiel die Ehefrau und halt den Perspektivenwechsel fähig zu sein, zu sagen, was denkt die eigentlich oder was ist ihr Anliegen. Aber im Gesellschaftlichen ist das, glaube ich, hilfreicher.
Ich merke, ich würde Ihnen gerne widersprechen, einfach so, weil ich natürlich auch einen Hang habe, im Widerspruch dann auch ein Gespräch zu dynamisieren. Aber mir fällt gerade so viel selbst auch dazu ein. Und zwar, ich will Ihnen was schildern. Ich darf das Ihnen schildern, weil das eine Geschichte ist, die meine Frau nur zu gerne selbst erzählt. Und zwar auch wirklich mit dem Spaß und der Freude, die das vielleicht auch ein bisschen auslöst. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie den Dr. Ulrich Klemen kennen in Heidelberg. Inzwischen, glaube ich, praktiziert er nicht mehr als ein Paartherapeut. Und wir waren bei ihm gewesen, weil meine Frau sich über mich beschweren wollte. Und dann saßen wir bei ihm und meine Frau, wirklich 35 Minuten, sagt sie, wie schrecklich ich bin und was für schlimme Sachen ich mache. Und dann guckt er sie an am Ende des Gesprächs und sagt, wissen Sie, Frau Fahlefeld, so ist er halt. Meine Frau sagt das, das sag ich gar nicht so. Meine Frau sagt, okay, das war das teuerste, so ist er halt, was sie je gehört hat. Aber das hat komplett ihren Zugang verändert, weil sie gemerkt hat, sie kann nur sich selbst ändern, weil mich wird sie nicht ändern können. Es ist auch wirklich ein Fehler, den anderen ändern zu wollen. Entweder lebst du mit ihm, so wie er ist, und so ist er halt. Und so ganz schlimm bin ich ja auch nicht, sage ich jetzt mal. Aber sie lebt damit und das war etwas, das in dem Gespräch, das war für sie eine Erlösung förmlich aus diesem, ich nenne das jetzt mal, damit will ich ihr nicht zu nahe treten, was vielleicht auch in ein paar Beziehungen dann was Bitteres wird. Und sie war erlöst davon, weil das sagte er mit einer Art Selbstverständlichkeit, gleichzeitig Empathie, gleichzeitig Güte ihr gegenüber.
Genau.
So ist er halt. Also solche kleinen Sätze.
Eben. Ich meine, der Satz an und für sich, der kann gut sein oder schlecht, aber ich stelle mir das so richtig vor, dass ein älterer Mann das mit großer Empathie und Güte spricht und eben, also voll auf ihrer Seite, nämlich auf der Seite ihrer Frau.
Genau.
Und gleichzeitig mit ihren Augen gütig auf den Mann schauend, auf den Täter, in dem Fall sie. Ne?
Genau, ja, ja.
Also ich kann mir das so wahnsinnig gut vorstellen. Und das ist ja das Schöne an meinem Beruf, dass je älter man wird, umso besser wird man. Es ist wie beim Wein. Und das merke ich auch. Jetzt bin ich fast 60. Leider schaue ich nicht so aus, aber das wirkt einfach ganz anders, als wie ich 30 war. Teilweise sage ich dieselben Sätze und die wirklich doppelt so gut, weil ich eben jetzt auch diese Lebenserfahrung habe. Und so ist er halt. Glaube ich, geht von einem 30-Jährigen halt, kommt noch nicht so gut an wie von einem 60-Jährigen. Ne?
Völlig richtig.
Und aber ich kann mir das so gut vorstellen. Und der Satz geht eben nur mit dieser inneren Haltung der Güte. Das ist keine augenblickliche Entscheidung, sondern das ist eine langjährig eintrainierte Haltung des Menschen gegenüber dem anderen Menschen, nicht? Und da ist es noch viel stärker als im gesellschaftlichen Kontext, weil es gibt natürlich auch Bösewichte, aber normalerweise, wenn Mann und Frau kommen, sind ja beide willig und da gibt es jetzt keinen schrecklichen Bösewicht, sondern meistens sind die Dinge halt nur Unverständnis und Missverständnisse und man kann sie gut ausräumen. Also Paartherapie ist etwas sehr Fruchtbares und etwas sehr Schönes, weil es meistens gut ausgeht.
Na, also in dem Falle kann ich nur sagen, dass das war, ich will gar nicht sagen, so ein Turning Point, das klingt dann wieder so pathetisch, weil wir natürlich danach auch weiterhin unsere Scharmützel hatten, aber es gibt seitdem etwas, so eine Grundstimmung, eben so ist er halt. Und immer wenn sie sich daran erinnert, gibt es hier eine Kraft, sozusagen mich auch in meinen Fehlern zu akzeptieren und auszuhalten. Und das heißt ja nicht, dass meine Frau mich nicht kritisiert, also glauben Sie nicht, dass sie das nicht täte, aber so ist er halt. Und das ist ein ungeheuer Nichtsagender, in dem Moment ungeheuer starker Satz. Und jetzt kommt wiederum etwas hinein, wenn Sie sagen, als 30-Jähriger wirken Sätze natürlich ganz anders als noch nicht ganz 60-Jähriger. Was schwingt da mit? Also das ist ja etwas, das hört man nicht, das sieht man nicht. Und trotzdem haben die Sätze dann eine Angereichertheit. Was ist das?
Das ist die Erfahrung.
Das ist die Erfahrung, ja.
Also nicht nur die Erfahrung, sondern auch, ich meine, man kann ja alt werden und blöd. So wie in der Bibel bei Susanna alt und lüstern und alt und gierig, aber man kann auch alt und weise werden, nicht? Das ist der alte weise Mann.
Ja, als Gegendefinition.
Und das mag man. Also ich bin immer auf der Suche nach alten, weisen Männern. und finde das schön, mit denen zu reden. Und da setze ich mich gerne sozusagen ganz auf den Schülersessel. Also ich rede lieber mit einem 80-Jährigen, der mir was sagen kann, als mit einem 40-Jährigen, dem ich was sagen muss. Also dieses Lernen ist ganz was Starkes. Und ja, man kann von erfahrenen alten Männern, natürlich auch Frauen, ja, also wir waren jetzt halt gerade beim Mann, ja, das soll jetzt nicht sexistisch sein. Also man kann von alten, erfahrenen Menschen einfach unheimlich viel lernen. Alter, weiser Mann, sage ich ja nur, weil das sozusagen eine Umdeutung eines Feindbildes ist, nicht? Also, und das sage ich mit Schmunzeln. Ne?
Wissen Sie, wir haben schon vor einigen Folgen auch über mein Studium gesprochen und dass ich ein bisschen enttäuscht, ich war sehr enttäuscht vom Philosophiestudium, weil es so anonym war. Und dann bin ich nach unserem Gespräch so in mich gegangen, was war eigentlich das Anonyme da dran? Und dann ist mir Folgendes aufgefallen und ich sage Ihnen das, weil das hat natürlich auch wieder was mit mir zu tun, aber ich glaube, das ist auch etwas Allgemeines. In meinem Weltbild oder Menschenbild vielmehr gibt es eine Zeit, wo der junge Heranwachsende, die junge Heranwachsende, das ist geschlechtlich nicht spezifisch, einen Meister sucht. Weil man hat die Eltern verloren, sage ich jetzt mal. Damit meine ich aber nicht, dass sie tot sind, sondern man hat sich von den Eltern unabhängig gemacht, sich getrennt, man hat sich aus ihnen herausgearbeitet. Man ist sozusagen aus einem karmischen Strom, in dem man drin stand, mit seinen Eltern herausgetreten als individueller Mensch, mit eigenem Willen, eigenem Herzen, eigenen Gedanken. Und dann, in meinem Fall, beginnt man zu studieren, andere machen eine Lehre. Aber gerade die Lehre, ich habe das bei meinem Sohn erlebt, der eben eine Schreinerlehre gemacht hat, der hat ja einen Meister, weil sonst darf man ja auch keine Lehre antreten. Man muss sie bei einem Meister machen. Und diese Wanderjahre, die ja in unserem Breitengraden so, sagen wir mal, zwischen 18 und 25 sind, diese Wanderjahre sind die Jahre, in denen ich nach einem Meister gesucht habe. Und das heißt eben nicht, um mich abhängig zu machen, ihm zu unterwerfen und demütig alles hinzunehmen. Und trotzdem habe ich innerlich einen Meister gesucht. Und natürlich habe ich deswegen auch Philosophie studiert. Jemand, der mir in meinem Fall das Große und Weite der Philosophie näher bringen kann. Also das, was die Welt sozusagen im Kleinen, im einzelnen Menschen dann wird, wenn man ein Leben lang Philosophie studiert hat, die Weisheit liebt im besten Falle. Und den habe ich, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, nicht gefunden. Das habe ich aber erst im Nachhinein so ein bisschen als Phantomschmerz erlebt, weil eben der ganze Universitätsbetrieb genau darauf, was das Bedürfnis der jungen Menschen ist, einen Meister zu finden, dem sie eine Zeit lang folgen können, um sich dann, genauso wie sie es bei ihren Eltern gemacht haben, aus ihm herauszuarbeiten. Das Akademische, der Universitätsbetrieb ist für diese Meistersuche komplett ungeeignet, zumindest so, wie es in Deutschland aufgebaut ist.
Ja, wobei, ich meine, das Problem ist halt auch, dass da wenig Meister herum sind. Ne? Also ich meine, man würde sich schon auch einen Meister suchen, der auf einer Uni ist, wenn es einen gäbe. Aber ein Meister ist ja nicht einfach einer, der einen Titel hat, ja, weil er durch politische Umstürze jetzt eine Gender-Professur bekommen hat, sondern ein Meister ist ja einer, der kann und der weiß und der sieht. Nicht? Und das, ich glaube, ich fürchte, das ist das Problem der Uni heutzutage, dass es halt sehr wenige gibt, die wirklich eine Weisheit weiterzugeben haben. Nicht? Also in dem Moment, wo ein Universitätslehrer mehr dem politischen Kalkül und dem gesellschaftlichen Normen entspricht, als er sich verpflichtet fühlt seiner Erkenntnis, ist das ja kein weiser Mann mehr, sondern ist es halt ein Mitläufer, der halt versucht durchzukommen und vielleicht sich sogar wichtig zu machen oder sich zu bereiten für höhere Posten. Also was ich da von meinen Patienten schon gehört habe an Vorgesetzten, die sich plötzlich produzieren und alle zum Beispiel Ministerien wissen, der oder die will halt jetzt nur die nächste Stufe erreichen und deswegen müssen jetzt alle sich anstrengen und plötzlich interessiert sich der Vorgesetzte für die eigene Arbeit. Also das hat ja mit Weisheit nichts zu tun. Ich glaube, der Meister Denn Meister sucht man sich ja nicht nur nach akademischen Titeln, sondern den sucht man sich sogar mit dem Herzen, weil der muss ja auch moralisch integer sein.
Genau.
Wenn Sie das so ansprechen, dann beginnt etwas tief in mir zu schwingen, weil das ist einfach so was Schönes, jemanden zu haben, der einem auch Orientierung geben kann, nicht? Also, und wo man einfach wahrnimmt, dass der was drauf hat und dass der was zu sagen hat, nicht unabhängig von eben dem, was der Zeitgeist so sagt, dass er unabhängig ist von Strömungen, sondern dass er sozusagen wirklich direkt andockt an der Wirklichkeit. Ich habe jetzt lang gearbeitet über die menschliche Vernunft und den Verstand und das ist für mich am Ende übergeblieben, diese starke Verbindung zwischen dem Menschen und der Wirklichkeit und die Korrektur des Gedankens durch die Wirklichkeit, das macht den wahren Wahrheitssucher aus.
Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass ich eine Schule gemacht habe und es war ungeheuer faszinierend, in den ersten 2, 3, vielleicht 4 Jahren zu erleben, dass die Kinder, diese 6, 7, 8, 9-jährigen Kinder, die lernen keinen Stoff. Zu meinen, man müsse ihnen jetzt Mathematik, Rechnen, Schreiben, was auch immer beibringen oder Erbkunde oder irgendetwas, weil der Stoff so interessant ist, halte ich für ziemlich verfehlt im Pädagogischen. Das heißt nicht, dass der Stoff nicht gut sein muss, sondern einfach, weil er durch den Menschen durchgegangen sein muss, durch den Lehrer, sondern sie lernen, weil sie den Lehrer lieben. Das ist ein ungeheures Phänomen, dass die Liebe zum Lehrer, und ich glaube, die kennt jeder, der eine ordentliche Grundschulzeit, so heißt sie in Deutschland, ich weiß nicht, wie sie in Österreich heißt, aber die ersten 4 Jahre.
Volksschulzeit, ja.
Volksschulzeit. Mhm. In diesen ersten Jahren, ich hatte eine alte Lehrerin und ich habe sie geliebt. Und ich habe sie nicht geliebt, weil sie der tollste Mensch war. Ich kann das gar nicht mehr beurteilen, weil es schon so lange her ist. Sie ist natürlich auch inzwischen gestorben. Aber ich habe sie als Kind geliebt und unsere Klasse hat sie geliebt. Es war eine ungeheure Liebe zu dieser Lehrerin da. Und ich glaube, Liebe ist das, was für die Kinder die Brücke ist fürs Lernen. Also sie kommen an einen Stoff heran, weil sie die Brücke der Liebe überqueren können zu diesem Stoff. Und dann kommt es erst bei ihnen auch an. Mhm. Wenn man Kinder abstrakt unterrichtet in der ersten Klasse mit irgendwelchen Formeln, das ist völlig unnütz. Weil sie lernen nur über die Liebe, die ihnen entgegengebracht wird und die sie selbst empfinden. Und ich glaube, auch wenn es dann in der Pubertät, sagen wir so, so mit 12, 13, 14 kommt dann die Trotzphase, also jetzt in der Selbstentwicklung und dann muss man sich freischwimmen von den Eltern und auch von den Lehrern und dann geht man auch vielleicht in die Opposition. Aber das dann in den Wanderjahren auch ein ähnliches Phänomen, das ist nicht die Wiederholung, aber trotzdem auch eine Liebe zu einem Menschen erlebt, der eben der Meister ist. Und das hat nichts mit Erotik zu tun. Also bitte jetzt nicht den Begriff der Liebe irgendwie, ich sag mal, klein machen als Homoerotik oder so. Es kann auch eine Meisterin sein. Also es hat mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun, sondern einfach, weil er einfach oder sie Erfahrung hat, weil der Satz, so ist er halt, eben geschwängert ist mit Reichtum und nicht nur ein Satz ist. Das muss die Pädagogik, zumindest in meinen Augen, wenn sie eine gute Pädagogik ist, immer beherzigen, dass wir über die Liebe lernen und nicht nur über das Interesse. Das ändert sich natürlich. Irgendwann ist man dann am Stoff interessiert und will Formeln lernen. Und das ist alles gut. Also es ist jetzt nicht das eine ist wichtiger als das andere. Aber am Ende, ich habe es bei mir gemerkt, ich bin da vielleicht auch etwas anders als jetzt ein naturwissenschaftlicher Student, der vielleicht abstrakter ist. Ich hätte gebraucht, diese Liebe zu erleben. Und ich will das nicht so schlecht darstellen, wie es vielleicht jetzt klingen könnte. Wir hatten in den 80er Jahren, ich habe ja Mitte, Ende der 80er Jahre studiert, hatten wir schon die Möglichkeit, ganz frei zu sein. Und ich gebe auch offen zu, bei den Philosophen in Berlin, das war ein Jakob Taubes, ein Tugendhat, ein Teunissen, das waren schon große Namen, das waren noch echte Koryphäen. Und wenn ich bei denen Lesungen oder Seminare hatte, der eine, der Teunissen, den ich sehr schätzte, der hat dann nur noch Promotionsschüler genommen, weil er schon im fortgeschrittenen Alter war. Das war ein Hegelianer, also der hat Hegel studiert und hat Hegel gelehrt. Und der sagte, ja, Hegel sagt, es gibt Positivität und es gibt Negativität. Und wenn man etwas doppelt negativ setzt, ist es positiv. Wie in der Mathematik. Minus mal Minus wird dann wieder Plus. Und da sagte dieser Herr Teunissen in dieser Vorlesung, ich weiß es noch genau, aber das war einer der wenigen Sätze, die mich wirklich beeindruckt haben als Philosoph. Er sagte, ja, das ist formal logisch richtig, aber denken Sie daran, Sie stehen vor dem Altar und werden vom Pfarrer oder Priester gefragt, möchtest du XY zum Mann oder zur Frau nehmen? Und sie antworten, ich sage nicht nein. Das ist nicht Ja gesagt zu haben. Und wissen Sie, das sind so Sätze, das begleitet mich, weil da habe ich gemerkt, Philosophie in der formalen Logik gilt für den Menschen nur bedingt in seinem Leben, weil ich sage nicht nein, ist eben nicht Ja zu sagen. Und wenn man sich dann überlegt, dass da ein Mensch ist, der sein ganzes Leben lang auf einer Hegel-Philosophie aufbaut und sie studiert hat und sie lehrt, die eigentlich von dieser negativ mal negativ ist Positivsetzung ausgeht, das ist eines der Herzstücke der Hegel-Philosophie und gleichzeitig sie eigentlich damit dekonstruiert oder in die Tonne kloppt oder wie immer man es nennen will, nämlich sagt, sie ist nicht richtig, sie gilt nicht fürs Leben, sie gilt nicht für den Menschen. Ich sage nicht nein, ist eben nicht ja gesagt. Wissen Sie, das sind so Sachen, da habe ich gedacht, ja, es gab schon Menschen, die ich sehr geschätzt habe, auch in meinem Studium. Ich sage das der Gerechtigkeit halber, dass man nicht denkt, es war einfach ein schreckliches, anonymes Studium. Aber der Tendenz nach, und das sage ich deswegen, weil das System meines Erachtens die Anonymität fördert, vielleicht sogar verlangt, während das persönliche Verhältnis zum Professor durchaus noch eintreten kann. Also das gibt es schon. Aber das System lebt von einer Anonymität, die ich sehr bedrängend und deprimierend fand.
Da sind Sie dramatisiert, gell?
Klinge ich so verbittert?
Ja, ich meine, ein bisschen schon, ja, doch.
Ah ja, interessant.
Ja, aber ich wollte noch einmal zurück, weil während Sie da so gesprochen haben über den Weisen oder den Meister, den man sucht, habe ich natürlich auch in meiner Biografie gekramt oder ist etwas in Schwingen geraten bei mir, weil ich eben den auch hatte. Ich habe den ja schon mit dem gütigen Denken, habe ich ja schon erwähnt. Das war eben ein Psychiater, der viel älter war als ich und der mit dem Viktor Frankl gut befreundet war. Und weil Sie sagen Liebe, also ich glaube, das ist genau das, was ich verspürt habe. Den habe ich geliebt, tatsächlich. Aber worauf ich hinaus will, ich habe ihn nicht geliebt, weil er so schön war oder sonst was, sondern einfach, weil er so nah an der Wahrheit war, für mich wahrnehmbar. Und da kommt jetzt, glaube ich, ein neuer Aspekt hinein. Also man kann auch jemanden lieben, weil er einfach die Wahrheit spricht. Das ist etwas, was ich noch nicht ganz greifen kann als Psychiater. Ich muss es vorsichtig sein mit den Worten, damit ich mich nicht selber widerspreche, aber weil ich immer sage, man kann Wahrheit nicht spüren. Aber das Wahre fühlt sich anders an als das Gelogene und als der Irrtum. Ich bin immer wieder fasziniert, wie Menschen die Wahrheit aus ganz vielen Schwachsinn heraushören können. Weil wir einen Sinn für Wahrheit haben, der uns offensichtlich angeboren ist. Also neurowissenschaftlich würde ich sagen, unser Gehirn ist einfach ausgerichtet auf die Wirklichkeit. Wahrheit ist ja nichts anderes als die Übereinstimmung einer Idee mit der Wirklichkeit. Und alles andere gibt uns wahrscheinlich ein lautes oder leises Störgefühl. Deswegen am Ende des Tages sind wir nach langem Irrtum von die schönen neuen Kleider des Kaisers, sind wir so erleichtert, wenn dann irgendeiner sagt, der Kaiser ist doch eigentlich nackt. Und dieses Phänomen ist dem Menschen eigen. Und ich glaube, die Liebe, auf die sie sich beziehen, wenn man den Meister liebt, liebt man auch seine Hingabe an die Wahrheit. Also so war es zumindest bei mir. Ich meine, er war auch menschlich natürlich großartig, das gehört natürlich dazu. Aber ich hätte ihn wahrscheinlich nicht so geliebt, wäre er nicht so weise gewesen. Also die Liebe zur Weisheit geht auch über die Liebe zum Menschen, der weise ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, was ich da sage, aber so ist es zumindest. Das ist jetzt rein phänomenologisch, das, was ich da erlebt habe. Ne?
Absolut. Also ich würde das phänomenologisch völlig unterstützen. Weil es ist ja auch immer die Frage, wo kommt das Wissen, das man aufnimmt, wirklich hin? Bleibt es im Kopf oder wird es sozusagen körperbildend? Damit meine ich, ist es eine Aufbaukraft, die bis in die Organe hineinreicht. Meine ganze Erfahrung ist, die Menschen, die ich geliebt habe, von denen habe ich wirklich gelernt. Von den anderen konnte ich Wissen entgegennehmen, konnte ich Denkgesetze studieren. Aber das Wissen, das ich auch heute noch habe, auch das Wissen vielleicht um meine eigene Fehlbarkeit und meine Schwächen ist, weil Menschen, die ich geliebt habe, mir das nahegebracht haben.
Aber jetzt muss ich kurz provokant einwerfen. Ist es so, dass Sie gelernt haben von denen, die Sie liebten, oder die geliebt haben, von denen Sie lernten? Weil ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich habe ja eine Gegenthese aufgestellt, nämlich, dass man den liebt, von dem man lernen kann. Und Sie sagen, man lernt von dem, den man liebt. Ich meine, wahrscheinlich stimmt beides ein bisschen. Und bei den Volksschulkindern wird es wahrscheinlich eher so sein, dass man zuerst liebt und dann lernt. Aber ich liebe Leute, von denen ich was lernen kann.
Ja, gute Frage.
Da gebe ich Ihnen noch ein Beispiel. Ich bewege mich ja, wie Sie vielleicht wissen, ein bisschen auf YouTube. Und da habe ich Leute einfach wahrgenommen, die mir einfach unheimlich gefallen haben. Ja, so was die gesagt haben, die Art, wie sie es gesagt haben, sozusagen die Milde oder die Güte, wenn sie so wollen. Und das sind Menschen, mit denen ich sehr verbunden bin, obwohl ich sie teilweise gar nicht kenne. In der Zwischenzeit habe ich viele kennengelernt. Mhm. Aber die habe ich geliebt, natürlich, weil die sozusagen einen Zugang zur Erkenntnis ermöglicht haben, sozusagen einen neuen Twist, weil natürlich Freundschaft auch immer übers Denken geht, nicht? Also die Philia ist ja für mich die Freundschaft des Kopfes, also des Denkens, also das ist das gemeinsam Denken, nicht? Also es gibt natürlich auch Menschen, die liebt man einfach, weil sie liebenswerte Menschen sind und weil sie einem nahestehen, aber wo man halt auch nicht ständig was von ihnen lernt. Das ist, finde ich, eine andere Art der Liebe. Weiß ich nicht, meine Kinder zum Beispiel hier. Mhm. Also ich lerne an meinen Kindern, aber natürlich lerne ich hauptsächlich nicht von meinen Kindern, sondern es ist hoffentlich umgekehrt, ne, dass sie von mir lernen. Natürlich ist es nicht so, dass man nichts lernt und man lernt viel in der Rolle als Vater, aber ich liebe es nicht, meine Kinder, weil ich von ihnen lerne.
Ja, ich versuche gerade diesem Unterschied nachzuschmecken. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich kenne die Fälle, wo ich Menschen geliebt habe, weil ich von ihnen lernen konnte. Und das meine ich jetzt nicht im ausnutzenden Sinne, sondern einfach, weil sie etwas hatten, was mir noch nicht gegeben war, was ich noch nicht erarbeitet hatte, was vielleicht auch nur ganz bei ihnen ist, also etwas, was gar nicht auf mich übertragbar ist. Und trotzdem habe ich sie geliebt, weil ich von ihnen gelernt habe. Ich kenne den Fall und ich finde es auch ein ungeheuer schönes Phänomen, jemanden zu lieben, weil man von ihm lernen kann.
Aber ich würde jetzt auch Ihre These bestätigen, dass man leichter lernt, wenn man liebt. Also gerade bei den Grundschulkindern, ich sehe das bei meinen Kindern, ist das das Um und Auf. Wenn die Kinder die Lehrerin mögen und sich auch gemocht fühlen, das, glaube ich, kommt noch dazu, nicht? Also wenn das so ein bisschen gegenseitig ist. Mhm. Dann ist das Lernen viel leichter, weil man ja auch der Lehrerin gefallen möchte im positiven Sinn, nicht? Das ist ja auch eine Autorität, gefallen zu wollen, nicht? Das ist ja noch nichts Schlechtes, ne? Wir haben die 68er zwar verteufelt, aber das ist ja eigentlich normal, ja? Dass man einer guten Autorität gefallen will, das hat ja auch mit der Gottesbeziehung zu tun, das ist ja durchaus in Ordnung, ne? Aber ich glaube, dass es beim Erwachsenen anders ist. Obwohl, natürlich, wenn man jemanden wirklich liebt, hat man auch eine kognitive, intellektuelle Offenheit für ihn. Ich sehe das manchmal bei Männern, die völlig rational sind und dann heiraten sie oder haben eine Beziehung mit einer esoterischen Frau und dann beginnen sie, also ein guter Freund von mir, habe ich das beobachtet, beginnen sie immer esoterischer zu werden. Das finde ich bemerkenswert. Aber das zeigt natürlich, dass die Liebe auch intellektuell beeinflusst. Ja.
Ja.
Und auf lange Sicht hat auch eine partnerschaftliche Liebe Einfluss auf das Denken. Das ist dann wieder die andere Seite der Medaille, die Sie schon jetzt sehr betont haben. Das unterstütze ich jetzt mit dem.
Vielleicht, weil da auch ein bisschen meine Schwäche drin liegt, weil Sie hatten gerade gesagt, dieser Gottesbezug, das hat auch etwas mit Verehrung zu tun, also diese Verehrungskräfte, die wir Menschen haben, die gerade Kinder ungeheuer haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Kraft, die in der Religion sehr wichtig, fast ja notwendig ist, Demut und Verehrung. Und das sind leider seelische Kräfte, die bei uns, Sie haben gerade schon die 68er genannt, in der Moderne oder Postmoderne einfach eigentlich als schwach gelten, im Sinne von, dass man dann nicht mehr individuell, das ist eben Unterwerfungsgeste, womöglich Dominanz und Patriarchat und was auch immer. Aber Bewunderung, Verehrung, Demut, wissen Sie, das sind Kräfte, die Grundlagen für ein reiches religiöses Erleben sind. Ich sage das nur so in Parenthese, um selbst mich kritisch nochmal zu hinterfragen, woran es vielleicht liegt, dass bei mir das eine ausgeprägter ist als das andere. Aber nun ist unsere Zeit schon fast wieder zu Ende, Herr Bonelli.
Das ist ja schade, wir sind gerade mittendrin.
Okay, wir sind mittendrin. Deswegen, ich sag, um das sozusagen, ich will nicht sagen, Sack zuzumachen, aber um den Kreis zu schließen. Wir hatten begonnen mit der Bitternis, wir hatten über manchmal meine Art, etwas rabiat zu sein in meinen Argumenten, die Menschen, meine Frau in dem Fall, zu verschrecken. Was würden Sie mir ganz konkret raten oder was würden Sie jedem Menschen raten, der merkt, dass er sich jetzt in etwas hinein oder hochgefräst hat, was eben unschön, was verbittert ist? Was würden Sie ihm raten als seelische Übung in dem Moment, um da wieder runterzukommen?
Gütig denken. Also ich empfehle Ihnen gütig denken. Das ist für mich der Satz, der bei mir so tief sitzt und den ich so häufig auch wieder heraufhole und als Handlungsmaßstab oder als Denkmaßstab anlege. Also besser geht's nicht. Ich kann mich erinnern, meine medizinischen Bücher, da habe ich, glaube ich, in jedes Buch überall reingeschrieben, gütig denken, Rufzeichen. Also das würde ich Ihnen raten, ja, bei jeder. Und ich glaube, Ihrer Frau würde das gut tun, wenn sie, bevor sie da über die Zeit und die ganzen Idioten herziehen, eben sagen, okay, zuerst mal, ich will gütig denken, ja. Auch über den Idioten X oder Y gütig denken und vielleicht nenne ich ihn dann auch nicht Idiot, nicht? Also das war jetzt natürlich salopp formuliert, ne?
Natürlich, ja, ja. Nein, ich habe es schon verstanden. Ich werde mich das nächste Mal daran erinnern, ich nehme mir das jetzt vor, weil ich glaube, das ist genau das, was meine Frau anmahnt, sozusagen, ohne es vielleicht so ausdrücken zu können. Denke gütig.
Naja, dann lassen Sie sich mal die Folge hören und Sie können ja das nächste Mal sagen, ob Sie sich verstanden fühlen vom Psychiater.
Ich gebe Bericht.
Das heißt, Sie machen wieder Schluss mit mir, ja?
Ich mache wieder Schluss mit Ihnen, ja. Ich achte auf die Zeit,
bin ich
habe die Uhr vor mir liegen. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr.
Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.